NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. CDU-Parteitag in Hamburg, neuer Generalsekretär Ziemiak gewählt. Der Parteitag ist auch Thema des Kommentars. Bahntarifstreit, Verhandlungen gescheitert, Warnstreiks drohen. Gelbwestenproteste in Frankreich, erneut gewalttätige Ausschreitungen. 6 Tote bei Massenpanik in Diskothek in Italien. Und auf die Spiele der Fußball-Bundesliga schauen wir am Ende der Sendung. Mit dem Hamburger CDU-Parteitag endete die Ära Angela Merkels als Parteichefin. Nach 18,5 Jahren, Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich gestern in einer Stichwahl knapp gegen den ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz durchgesetzt. Und ihre erste Aufgabe war es, einen Nachfolger für ihren bisherigen Posten zu finden. Heute wurde Paul Ziemiak, bisher Chef der Jungen Union, zum Generalsekretär gewählt. Auf die wichtigen Entscheidungen bei diesem CDU-Parteitag in Hamburg, der heute zu Ende ging, blickt Oliver Böhm zurück.
Von einem Fotofinish sprach Unionsvize Thomas Strobel, von einem Krimi die rheinland-pfälzische Landeschefin Julia Klöckner. Und das war die Stichwahl auch. Noch kurz vor der Wahl gaben viele Delegierte zu, dass ihr Bauchgefühl stündlich wechsle. Die Ungewissheit hatte am Freitagnachmittag um 5:03 ein Ende, als Tagungspräsident Daniel Günther zuerst das Ergebnis für Friedrich Merz bekannt gab.
Auf Friedrich Merz empfehlen 482 Stimmen.
Damit war klar, Annegret Kramp-Karrenbauer hat das Rennen gemacht. Erst wischte sie sich Tränen aus den Augen, dann trat sie auf die Bühne, um direkt ihre zukünftige Aufgabe zu beschreiben.
Nämlich aus der Union mit allen Flügeln, mit allen Mitgliedern, mit allen, die Verantwortung tragen, die gemeinsame, die große Volkspartei der Mitte zu erhalten und zu formen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn sowohl Jens Spahn als auch Friedrich Merz gemeinsam an dieser Aufgabe mitarbeiten. Das ist das, was die Mitglieder erwarten. Und für beide ist ein Platz in dieser Partei.
Doch wie der bei Friedrich Merz künftig aussehen wird, ist noch ziemlich offen. Denn anders als Jens Spahn, der in der ersten Runde bei der Wahl zum Parteivorsitz respektable 15% bekam, sagte Merz nicht, wie er sich seine Zukunft in der CDU vorstellt. Aber Merz appellierte an seine Anhänger.
Ich möchte insbesondere diejenigen, die mich gewählt haben, aber auch diejenigen, die mich in den letzten 6 Wochen so tatkräftig unterstützt haben, in der Partei, außerhalb der Partei, viele, die mitgeholfen haben. Ich möchte Sie alle herzlich bitten, jetzt Ihre ganze Kraft und Ihre volle Unterstützung unserer neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu geben.
Und von der erwarten Merz-Anhänger, dass sie die Flügel zusammenführt. Ihre erste Amtshandlung, den Posten des Generalsekretärs, bot sie JU-Chef Paul Ziemiak an, der Merz offen unterstützt hatte. In seiner Bewerbungsrede verteidigte Ziemiak das Angebot, angenommen zu haben.
Hier heute geht es nicht um den gestrigen Tag. Es geht auch nicht um einzelne Personen, sondern ich bewerbe mich bei Ihnen und euch heute als Generalsekretär der CDU Deutschlands, weil es um diese Partei geht und weil ich glaube, dass wir gemeinsam viel erreichen können, weil heute etwas Neues beginnt, liebe Freunde.
Die Zustimmung für ihn als neuen Generalsekretär fiel allerdings schwach aus. Knapp 63% der Delegierten votierten für ihn. Ziemiak sprach von einem ehrlichen Ergebnis. Hinter vorgehaltener Hand sprachen einige Delegierten dagegen von einem abgekarteten Spiel. Kramp-Karrenbauer habe Ziemiak den Posten angeboten, wenn seine JU sie bei der Wahl zum Parteivorsitz unterstützt. Und auch sonst brodelt es in Teilen der CDU. Beispielsweise heißt es aus Baden-Württemberg, es gebe bereits erste Austritte. So stehen die neue Parteichefin Kramp-Karrenbauer und ihr neuer Generalsekretär Ziemiak vor einer Herkulesaufgabe. Das machte auch Carsten Linnemann deutlich, Chef der Mittelstandsvereinigung, die für Friedrich Merz war.
Lieber Friedrich, bleib bitte bei uns. Unterstütz bitte weiter die Union. Friedrich, wir brauchen dich. Wir brauchen alle, wir müssen die Partei, wir müssen den Laden hier zusammenhalten, verdammt nochmal.
Ob das der neuen Führung um Kramp-Karrenbauer gelingt, wird sich bereits im nächsten Jahr zeigen. Bei der Europawahl im Mai, vor allem aber im Herbst, bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
Erst bei diesem Parteitag habe sie Paul Ziemiak überredet, für ihre Nachfolge als Generalsekretär der Partei zu kandidieren, so die neue CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer. Mit der Entscheidung für Ziemiak verband sie eine Botschaft: Einbindung der Kritiker und Verjüngung. Er erreichte nur knapp 63% Zustimmung bei der Wahl. Wir haben es eben gehört. Aber wer ist Paul Ziemiak, der in Stettin geboren wurde und 33 Jahre alt ist? Er gibt sich kämpferisch.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich kann nicht schlafen, wenn ich unsere Union bei 26%, wie in einer Umfrage dieser Woche, sehe, liebe Freunde. Kann man nicht sagen, jetzt warten wir mal ab.
Ziemiaks Gegenrezept: mehr Klarheit, weniger Rumschwurbeln und konservative Akzente. Die junge Union will künftig jedes Jahr einen Empfang für Soldaten ausrichten. Ziemiak beschwört gerne nationale Symbole wie Hymne und Flagge und ergibt sich traditionsbewusst.
Ich bin letztes Jahr Vater geworden und versuche das, was ich selbst von meinen Eltern mitbekommen habe, meinem Sohn weiterzugeben. Die Osterwoche, die Weihnachtsgeschichte, unsere Tradition, unsere Werte, auch vor allem unsere christlichen Werte in meinem Falle. Wir sind Mitglied der katholischen Kirche. Und ich werde mit meinem Sohn auch auf Martinsumzüge gehen, so wie es mein Vater mit mir gemacht hat.
So etwas streichelt die Seele der CDU. Und so zuspitzen, dass die Parteiseele sich freut, kann Ziemiak, der fast immer frei redet, auch.
Warum wird in Deutschland immer noch im Oktober 2018 Kindergeld in gleicher Höhe ausgezahlt an Kinder, die noch nie in Deutschland gelebt haben und nicht in Deutschland leben, liebe Freundinnen und Freunde? Das kann doch keiner verstehen. Damit muss Schluss sein und das müssen wir auch CDU und CSU sagen, und zwar noch in dieser Legislaturperiode, liebe Freunde.
Dieser Tonfall passt zum Generalsekretärsjob. Hinzu kommt, Ziemiak kommt aus dem mächtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen und er hat im parteiinternen Wahlkampf Jens Spahn und Friedrich Merz unterstützt. Deshalb ist seine Berufung Annegret Kramp-Karrenbauers wichtigstes und erstes Signal, dass sie wirklich alle einbinden will.
Alex Krämer porträtierte Paul Ziemiak. Dieser CDU-Parteitag mit der Kampfkandidatur um den Vorsitz darf als historisch betrachtet werden. Denkbar knapp war bekanntermaßen das Ergebnis. Geht da ein Riss durch die Partei? Uwe Lüb kommentiert.
Spaltung? Was für eine Spaltung? Im Gegenteil, beteuern CDU-Politiker auf dem Hamburger Parteitag. Der zuletzt etwas schärfer geführte Wahlkampf um den CDU-Vorsitz sei doch nur bester Ausdruck gelebter Demokratie in der CDU. Das stimmt zwar, aber ein Graben ist dennoch aufgerissen. Wenn es dafür eines offiziellen Beleges bedurft hätte, Carsten Linnemann hat ihn geliefert. Er ist Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung in der Union. Und die hat sich Friedrich Merz gewünscht, statt Annegret Kramp-Karrenbauer, AKK. Zurück zu Linnemanns Grabenbeleg. Es wird nicht einfach, sagt er, aber wir kriegen das hin. Hinkriegen, das geht noch in der CDU. Wir schaffen, das ist ja bei vielen nicht mehr so wohlgelitten. Wenn es also nicht einfach wird, liegt da wohl doch einiges im Argen. Die Sehnsucht nach der alten CDU ist in Teilen der Partei groß. Wenn schon nicht wie früher, dann doch wenigstens endlich wieder konservativer, klarer im Kurs, politisch weiter rechts. Den Mindestlohn haben die CDUler verdaut, den Ausstieg aus der Atomenergie nicht alle, die Aussetzung der Wehrpflicht noch weniger, die Homo-Ehe würden die meisten gern wieder abschaffen. Merz wäre vielen endlich wieder eine konservative, wirtschaftsliberale Führungsfigur gewesen. Wie groß die Sehnsucht danach war und ist, zeigt sein Wahlergebnis. Nur 18 Stimmen fehlen ihm am Ende. Und das trotz schlechter Vorzeichen. Er kommt quasi zurück aus dem politischen Nichts und macht zudem in den vergangenen Wochen Fehler. Er grenzt sich von Bundeskanzlerin Merkel ab, weil manche halt einfach nicht miteinander könnten. Beteuert aber, im Falle seiner Wahl gehe das natürlich gut. Er schwurbelt über seine Einkommensverhältnisse, statt stolz zu seinem Erfolg zu stehen. Er verschreckt einige mit seinem Vorstoß zum Asylrecht. Statt konsequent dabei zu bleiben, versucht er, das Thema wieder einzukassieren. Er empfiehlt Aktienkäufe für die Altersvorsorge als Spitzenmann des Vermögensverwalters BlackRock. Spricht von nur 5 Euro pro Tag, womit er verkennt, dass nur 5 Euro am Tag 150 im Monat sind und viele Menschen im Land so viel Geld nicht übrig haben. Zuletzt muss ihm Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble beispringen und Merz zum Besten für das Land erklären. Dabei ging es erstmal nur um den CDU-Vorsitz. So hat Schäubles Fürsprache Merz möglicherweise eher geschadet als genutzt. Als hätte all das nicht gereicht, hält Merz auf dem Parteitag auch noch eine für seine Verhältnisse schwache Bewerbungsrede. Statt, wie man es von ihm kennt, frei, eloquent und mitreißend aufzutreten, mutet sein Vortrag an, als arbeite er Spiegelstriche eines Referats ab. Gut, es war vielleicht einfach nicht sein Tag. Auch Merz ist nur ein Mensch. Respekt gebührt ihm und seinen Mitbewerbern allemal. Aber dass ihm am Ende nur 18 Stimmen fehlen, hat er sich selbst zuzuschreiben. Trotz gemachter Fehler hätte er mit einer Rede, wie man sie sonst von ihm kennt, vermutlich gewonnen. Und das ist die schlechte Nachricht für die CDU. Nicht AKK hat gewonnen, Merz hat verloren. Kramp-Karrenbauer muss nun beweisen, dass sie doch die ganze Partei mitnehmen kann, damit sich die Spaltung nicht vertieft.
Uwe Lüb kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Zeit, das ist 18.40 Uhr, 20 Minuten vor 7. Die Bahn und die Gewerkschaft EVG haben sich nicht auf eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten einigen können. Die EVG hatte für ihre 160.000 Mitglieder 7,5% mehr Geld gefordert. Dieselbe Forderung erhob auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, GDL, für ihre 36.000 Beschäftigten. Mit beiden Gewerkschaften verhandelte die Bahn seit Donnerstag parallel in Hannover. Fahrgäste müssen nun mit Zugausfällen durch Warnstreiks rechnen. Einzelheiten von Philipp Kaute.
Schon am kommenden Montag soll es losgehen. Mehrere Nachrichtenagenturen melden, dass vor allem Werkstätten und Stellwerke betroffen sein werden. Wann und wo genau gestreikt wird, steht aber noch nicht fest. Klar ist, dass Reisende mitten in der Adventszeit mit Zugausfällen und Verspätungen bei der Bahn zurechtkommen und sich Alternativen überlegen müssen. Warnstreiks werden nun unweigerlich die Folge sein, teilte die Gewerkschaft EVG in Hannover mit. Sie ist mit dem Verlauf ihrer Tarifgespräche mit der Bahn nicht zufrieden und hatte sich ein höheres Angebot bei den Gehältern erhofft. Die Bahn hatte ein Plus von 5,1% angeboten, und zwar in zwei Stufen, gestreckt über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren. Dabei hatte die Bahn mit den beiden Gewerkschaften EVG und GDL parallel in zwei Hotels in Hannover verhandelt. Die Arbeitnehmervertreter hatten unter anderem 7,5% mehr Geld verlangt. Die kleinere Gewerkschaft GDL möchte nun mit dem Unternehmen kommende Woche weitersprechen. Die EVG, wie erwähnt, will Warnstreiks. Die Bahn bezeichnete das als völlig überflüssig. Personalvorstand Seiler sagte, bei diesem Angebot den Verhandlungstisch zu verlassen, sei nicht nachvollziehbar. Insgesamt geht es um die Bezahlung von mehr als 160.000 Beschäftigten bei der Bahn.
Statt vorweihnachtlicher Stimmung im normalerweise belebten Zentrum glich Paris heute eher einer Geisterstadt. Denn Eiffelturm, Louvre und viele andere Sehenswürdigkeiten blieben aufgrund der Demonstrationen der Gelbwesten geschlossen. Auch große Kaufhäuser wie die Galerie Lafayette verrammelten ihre Schaufenster. Die Polizei rüstete sich mehr als bei allen Gelbwesten-Demonstrationen zuvor. Und auch dieser Protesttag ist von Gewalt bestimmt.
Und wieder brennen Autos in der Pariser Innenstadt. Dunkle Rauchschwaden stehen über den Straßen. Wieder errichten gewaltbereite Demonstranten Barrikaden. Auf den Champs-Élysées versucht eine Gruppe von Randalierern, die Absperrungen eines Nobelkaufhauses in Brand zu setzen. Dennoch ist es der Polizei bisher gelungen, die Situation einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Noch ist man weit von den extremen Gewaltszenen am schwarzen Samstag vor einer Woche entfernt. Die Polizei hat ihre Taktik geändert. 8.000 Beamte sind im Einsatz, fast doppelt so viel wie vergangene Woche. Und die Polizei geht viel entschlossener vor, sagt der für Sicherheit zuständige Staatssekretär Laurent Nunez im französischen Fernsehen. Wir haben vorbeugende Kontrollen durchgeführt, auf den Einfallstraßen nach Paris, den Bahnhöfen und rund um die Demonstrationen. Wir durchsuchen die Taschen und Rucksäcke und tatsächlich haben wir viele Personen herausgefischt, die offensichtlich mit der Absicht gekommen sind, Gewalt anzuwenden. Ausgerüstet mit Masken, Helmen, Eisenkugeln oder Hämmern. Viele hundert mutmaßliche Gewaltbereite sind bereits in Polizeigewahrsam genommen worden, deutlich mehr als letzte Woche. Und die Polizei greift viel schneller ein. Wo immer eine Schlägerhorde Barrikaden errichtet und Autos anzündet, rückt sie mit gepanzerten Fahrzeugen und Wasserwerfern an. Und die Feuerwehr ist zur Stelle, um die Brände sofort zu löschen. Und noch etwas ist anders als vor einer Woche. Etliche Gelbwesten versuchen, sich den Randalierern in den Weg zu stellen. Auch Florian will in friedlicher Absicht demonstrieren. Und ich bin auch hier, um anderen eher gewaltbereiten Gelbwesten ins Gewissen zu reden, ihnen zu sagen, Gewalt ist nicht die Lösung. Die könnte die Glaubwürdigkeit unserer Bewegung herabwürdigen und das ist nicht der richtige Weg. Nicht der richtige Weg, um die Forderungen der Gelbwesten voranzubringen. Florian geht es dabei auch um politische Forderungen. Für mich ist die Einführung eines Referendums auf Initiative des Volkes ein guter Weg. So bekommt das Volk mehr direkte Einflussmöglichkeiten, kann Gesetze ablehnen oder einen Abgeordneten zum Rücktritt zwingen. Dafür war es mir wichtig, heute herzukommen. Christophe, auch ein Demonstrant in gelber Weste, will noch mehr. Ich bin gekommen, um die Auflösung der Nationalversammlung und den Rücktritt der Regierung zu fordern. Und wenn es sein muss, wird Christophe auch die nächsten Samstage wieder demonstrieren.
On sera là Noël, on sera là Nouvel An, on sera là tout le temps maintenant. Jusqu'à qui cède. On lâchera pas.
Wir werden zu Weihnachten wieder da sein, zu Neujahr, die ganze Zeit, bis er nachgibt. Wir werden nicht loslassen. Mit er ist Präsident Macron gemeint. Dem geben die Demonstranten die Schuld für die schlechten Lebensverhältnisse in Frankreich, gegen die die Gelbwesten nun aufstehen.
Aus Paris berichtete Martin Bohne. In signalfarbenen Sicherheitswesten gingen Menschen heute auch in anderen Ländern auf die Straße, um für Steuersenkungen, höhere Renten und Löhne zu protestieren, beispielsweise in Den Haag und Rotterdam in den Niederlanden. Mehrfach war es auch schon in Brüssel zu teils gewalttätigen Protesten gekommen. Die Polizei war dort an diesem Sonnabend verstärkt worden, um vor allem das Europaviertel mit vielen EU-Gebäuden zu schützen. Stefan Überbach berichtet.
Auch in Brüssel sind mehrere hundert Demonstranten in gelben Westen auf die Straße gegangen. Sie blockierten Verkehrskreuzungen in verschiedenen Vierteln der belgischen Hauptstadt. Die Proteste hatten zunächst friedlich begonnen, am frühen Nachmittag aber eskalierte die Gewalt. Krawalle gab es vor allem an den Zugängen zum Europaviertel, das die Polizei mit einem Großaufgebot abgeriegelt hatte. Auch Reiterstaffeln waren im Einsatz. Steine und Feuerwerkskörper flogen, Straßenschilder wurden aus dem Boden gerissen, Autos umgeworfen. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Laut Polizei wurden mehr als 100 Demonstranten vorläufig festgenommen, Tendenz weiter steigend. Außerdem haben Polizisten mehrere Gruppen der Protestierer umringt. Sie wollen damit verhindern, dass die gelben Westen weiter Richtung Europaviertel oder Stadtmitte marschieren. Mehrere S-Bahnhöfe wurden dicht gemacht. Am Gare Centrale, dem Brüsseler Hauptbahnhof, fuhren die meisten Züge durch. In der Innenstadt haben zahlreiche Geschäfte am Nachmittag vorsichtshalber früher geschlossen. Die Kunden wurden aufgefordert, die Läden zu verlassen. Wie in Frankreich protestieren auch die gelben Westen in Belgien gegen die hohen Benzinpreise und für mehr soziale Gerechtigkeit. Bisher konzentrieren sich die Aktionen auf den französischsprachigen Teil des Landes. In der Nähe der Grenze zwischen Belgien und Frankreich haben Demonstranten am Vormittag auch zwei Autobahnen abgeriegelt.
Das Brexit-Abkommen ist ausgehandelt. Nun ist das britische Parlament am Zug und soll am kommenden Dienstag über die Vereinbarung abstimmen. Der Widerstand gegen den Brexit-Kurs von Premierministerin May ist allerdings groß und deshalb mehr als fraglich, ob sie das Abkommen durchbekommen wird. Es wäre, so titeln manche Zeitungen, wohl das Wunder von Westminster. Ohne Austrittsabkommen würde Londons Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und der Zollunion schlagartig am 29. März 2019 enden. Viele befürchten, dass dann ein Chaos drohe. Und die Bevölkerung ist von dem Gezerre sowieso schon ziemlich genervt, wie Thomas Spiekhoven berichtet.
Wir sind diesen ganzen Streit darüber satt, sagt der junge Mann aus Leeds, einer Industriestadt im Norden von England.
We are fed up with arguing about it.
Definitiv, wir haben das satt, bestätigt ihn eine Frau.
Definitely people will be fed up, you know what I mean?
2,5 Jahre sind seit dem Referendum vergangen, 2,5 Jahre Streit über den richtigen Weg und noch immer ist völlig unklar, wie es weitergeht. Den Leuten hängt das alles zum Hals raus, sagt ein Dritter in Leeds. Wir haben für den Austritt gestimmt, also raus jetzt.
All the people that are whinging about it, get over it. We vote to get out, just get out.
Sarah ist Britin, aufgewachsen in Italien, aber sie war auch lange in Paris und in Amerika. Sarah hat für den Verbleib in der EU gestimmt, aber jetzt ist sie für den Austritt.
Ich habe meine Meinung komplett geändert. Ich möchte jetzt eine positive neue Beziehung als ein glücklicher Nachbar, nicht unglücklicher Mieter.
Happy neighbor, not an unhappy tenant.
Der Austritt werde zwar ein bisschen schmerzhaft, glaubt Sarah, aber auf lange Sicht lohne sich das. EU-Freunde, die jetzt raus wollen, Brexit-Hardliner, denen das alles viel zu lange dauert, Brexit-Gemäßigte, die jetzt doch lieber nochmal über andere Optionen nachdenken wollen, bevor das Land womöglich ganz ohne Deal ausscheidet. Die Fronten sind sehr unübersichtlich geworden. Einig sind sich die meisten nur darin, so kann es nicht weitergehen. Dazu hat die EU auch ihren Beitrag geleistet, findet Angela aus Stoke-on-Trent, einer Brexit-Hochburg.
The way that the European Union.
Die Art, wie die EU unsere Minister behandelt hat, hat uns das Gefühl gegeben, dass es für uns besser ist, wenn wir raus sind.
Die Warnungen der Geschäftswelt, die dunklen Szenarien der Wirtschaftsfachleute gab es auch damals vor dem Referendum. Sie erschüttern Angela nicht.
Ich stelle das nicht in Frage, was gebildete Experten sagen, aber wir hatten unsere Gründe, warum wir für den Austritt gestimmt haben. Das war vor allem, weil wir hier nicht die Jobs haben, die wir haben sollten. Und daran hat sich nichts geändert.
Nur gut ein Viertel der Briten unterstützt einer Umfrage zufolge den Vorschlag von Theresa May. Allerdings gibt es auch für alle anderen Optionen keine Mehrheit. Selbst ein Blick zur Opposition hilft nicht, findet dieser Mann.
Ich weiß nicht wirklich, wo Labour steht. Ich bekomme da sehr gemischte Botschaften. Die sind gegen alles, was Theresa May macht, aber sie bieten keine Alternative.
Labour-Parteichef Jeremy Corbyn will Neuwahlen, andere in seiner Partei setzen auf ein zweites Referendum. Auf gar keinen Fall, sagt dieser Mann, der für den Verbleib gestimmt hat, jetzt aber für den Austritt ist.
No, we've had a referendum. We don't want to go through all that again.
Nein, wir wollen kein zweites Referendum. Wir wollen da nicht nochmal durch.
Der sozialdemokratische Europaspitzenkandidat Frans Timmermans hat Großbritannien eingeladen, den Brexit zu stoppen. Was mich angeht, ist das Vereinigte Königreich für immer mehr als willkommen zu bleiben. Das sagte der Vizepräsident der EU-Kommission in Lissabon. Dort hatte ihn der Parteitag der europäischen Sozialdemokraten heute zum Spitzenkandidaten für die Europawahl und damit möglichen Nachfolger von Kommissionschef Juncker nominiert. Karin Bentsch stellt ihn vor.
Der Niederländer ist 57 Jahre alt, Sozialdemokrat und Katholik. Und er hat ein Ziel. Derzeit ist er Vizepräsident der EU-Kommission in Brüssel. Nächstes Jahr will er Präsident werden und damit Nachfolger von Jean-Claude Juncker. Frans Timmermans ist ein überzeugter Europäer. Egal, ob man mich in Brüssel als Niederländer bezeichnet oder in Den Haag als Limburger. Ich bin immer dieselbe Person, sagt er.
In Brüssel over mij geschreven wordt, dan is de Nederlander Frans Timmermans. Als er in Den Haag over me geschreven wordt, is de Limburger Frans Timmermans. Het is allemaal dezelfde persoon.
In den Niederlanden war Frans Timmermans Diplomat und Außenminister. In der EU-Kommission ist er seit Ende 2014 dafür zuständig, dass in den Mitgliedsländern die europäischen Grundrechte eingehalten werden. Deshalb ging Timmermans gegen Polen und Ungarn vor, leitete Rechtsstaatsverfahren gegen die beiden Länder ein und machte sich damit in Osteuropa keine Freunde.
Nothing much has changed.
Traurigerweise haben sich die Dinge nicht verbessert, sondern verschlechtert, sagte Timmermans im Oktober zur Lage in Polen. Der Niederländer spricht Klartext und kann in seinen Reden durchaus temperamentvoll werden. Doch was er tut, tut er meist mit Fingerspitzengefühl und Diplomatie. Timmermans will nichts kaputt machen, im Dialog bleiben ist ihm wichtig. Bei den Brexit-Verhandlungen zum Beispiel betonte er, dass es das Ziel der Kommission sei, so wenig Schaden wie möglich auf beiden Seiten zu verursachen.
Our goal is to ensure we, together with our British partners, do as little harm as possible to either side.
Diplomatisches Fingerspitzengefühl lernte Frans Timmermans früh, denn sein Vater war in den Niederlanden im diplomatischen Dienst. Geboren wurde er in Maastricht, verbrachte aber Teile seiner Jugend in Frankreich, Belgien, Deutschland und Italien. Er studierte französische Literatur in den Niederlanden und in Frankreich und absolvierte danach seine Diplomatenausbildung im niederländischen Außenministerium. Frans Timmermans spricht 7 Sprachen fließend, darunter Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch.
Qui c'è veramente bisogno di una cooperazione fra i stati membri. Qui non abbiamo bisogno di un grande progetto europeo.
Zu Deutschland hat Frans Timmermans eine ganz besondere Beziehung, denn er wuchs an der deutsch-niederländischen Grenze auf. Am Wochenende fahren wir häufig mit dem Rad nach Aachen zum Bücher kaufen und Kaffee trinken, hatte Timmermans, der verheiratet ist und 4 Kinder hat, mal in einem Interview gesagt. Frans Timmermans ist eben nicht nur der Mann aus Maastricht oder ein Niederländer, er ist ein Europäer.
In einer Diskothek in Madonna del Piano nahe der Adriastadt Ancona kam es zu einer Massenpanik, bei der 6 Menschen ums Leben kamen. Dutzende sollen verletzt worden sein. Reizgas sei versprüht worden, hieß es, was die Panik ausgelöst haben soll, kurz vor dem Konzert des Rappers und Teenie-Idols Sfera Ebbasta. Informationen von Tassilo Forchheimer.
Noch immer kämpfen Schwerverletzte mit dem Tod. Mindestens 7 Opfer seien in Lebensgefahr und müssten teilweise künstlich beatmet werden, hieß es von offiziellen Stellen. Für 5 Jugendliche und eine Mutter, die ihr Kind in die Diskothek begleitet hatte, kam jede Hilfe zu spät. Am Ort der Tragödie laufen die polizeilichen Ermittlungen. Einiges deutet darauf hin, dass gegen Sicherheitsvorschriften verstoßen wurde. So hatten die Veranstalter offenbar zu viele Eintrittskarten verkauft, berichtete ein Carabinieri. Die Diskothek war also höchstwahrscheinlich überfüllt. Konzertbesucher, die in der vergangenen Nacht nach Ausbruch der Panik in der Diskothek geblieben waren, sind größtenteils unverletzt, berichteten Rettungskräfte. Der kritische Punkt scheint ein Geländer bereits außerhalb des Gebäudes gewesen zu sein, das unter dem Druck der Menschenmassen nachgab. Auf Handyvideos ist zu sehen, wie zahlreiche Flüchtende eine Brüstung hinunterstürzen. Die Massenpanik war gegen 1 Uhr nachts ausgebrochen. Der Auslöser scheint Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas gewesen zu sein. Viele Verletzte klagten über Probleme beim Atmen. Das erinnert an die Massenpanik in Turin 2017, die ebenfalls so ihren Anfang nahm. Damals hatten Taschendiebe versucht, auf diese Art Verwirrung zu stiften.
Und jetzt das Wichtigste vom Sport an diesem Sonnabend. Ina Kast ist im Studio. Bevor wir gleich über die Spiele der Männer in der Fußball-Bundesliga berichten, heißt es jetzt aber erst einmal Ladies first.
So ist es. In Paris nämlich hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gerade eben ihre Gegnerinnen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr zugelost bekommen. Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg trifft in der Gruppenphase auf Geheimfavorit Spanien, auf China und auf Südafrika. Eine durchaus machbare Gruppe, würde ich sagen. Die WM findet in einem halben Jahr vom 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich statt. Damit kommen wir zur Fußball-Bundesliga der Männer. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des Revierderbys zwischen dem FC Schalke und Tabellenführer Borussia Dortmund. Der BVB konnte sich am Ende mit 2:1 durchsetzen. Für Dortmunds Kapitän Marco Reus geht dieser Sieg absolut in Ordnung.
Ich glaube, wir hatten eigentlich die 90 Minuten eigentlich komplett im Griff. Aber wir haben uns irgendwie vor allem in der zweiten Halbzeit dann irgendwie einschläfern lassen von den Schalkern, die kaum was fürs Spiel eigentlich getan haben. Und wenn du hier auf Schalke gewinnst im Derby, wo die Meisterschaft nicht zweitrangig ist, aber Derby schreibt halt seine eigenen Gesetze. Und ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft.
Und die Dortmunder bleiben damit ungeschlagen in der Bundesliga in dieser Saison. Die Schalker sind entsprechend geknickt. Eine Derby-Niederlage tut immer besonders weh. Damit müssen Schalke und Trainer Domenico Tedesco ziemlich in Richtung Abstiegszone gucken.
Also aus unserer Sicht jetzt auf die Tabelle zu schauen, macht wenig Sinn und auch wenig Spaß. Wir müssen das Spiel anschauen. Und das Spiel war von Beginn an kämpferisch. Ich glaube, es war ein guter Fight. Die Zuschauer haben gesehen, dass wir uns zerreißen. Leider ein bisschen zu wenig Torschuss, ein bisschen zu wenig Durchschlagskraft nach vorne. Haben wir so ein bisschen die Power verloren, haben vorne auch die Bälle nicht mehr so richtig festmachen können. Nach dem 1-2 war das dann schon schwierig.
Ja, offenbar zu schwierig. Die Schalker sind 13. in der Tabelle, stehen 3 Punkte vor dem 16. Nürnberg, der heute gegen den FC Bayern beim 0-3 keine Chance hatte. Die Bayern gewinnen also deutlich und der Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund beträgt aber weiter satte 9 Punkte. Trotzdem schielt Bayerns David Alaba noch ein bisschen auf die Meisterschaft.
Für uns ist das Ding noch lange nicht durch. Wir wissen, dass es noch Zeit gibt bis zum Sommer. Und wir haben Weltklasse-Spieler in unseren Reihen. Das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, oft genug bewiesen. Wir sind FC Bayern München. Das ist uns auch noch bewusst. Deshalb lassen wir uns da nicht aus der Ruhe bringen. Wir müssen da weiter arbeiten. Und da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber wir sind aber auf einem sehr, sehr guten Weg.
Alaba hofft also auf eine Aufholjagd 2019. Der VfL Wolfsburg hat heute gegen die TSG Hoffenheim mit 2:1 geführt, musste dann aber doch noch das 2:2 hinnehmen. VfL-Trainer Bruno Labbadia.
Ich finde, man hat zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit ging ganz klar an uns. Nachdem wir gleich das 0-1 war ein harter Nackenschlag, aber da hat die Mannschaft super reagiert. Wir haben dann eigentlich Hoffenheim komplett dominiert, haben verpasst nach der Halbzeit das 3-1 zu machen. Und dann muss man sagen, hat Hoffenheim alles nach vorne geworfen, sehr viel Offensivkräfte auf dem Platz gehabt. Und deswegen müssen wir uns mit dem Punkt zufrieden geben.
Zwei weitere Spiele hat es am Nachmittag noch gegeben. Leverkusen hat gegen den FC Augsburg mit 1:0 gewonnen, bleibt damit Tabellenelfter. Direkt dahinter der SC Freiburg, der doch etwas überraschend deutlich Leipzig mit 3:0 besiegte. Im Abendspiel stehen sich gerade Hertha BSC und Eintracht Frankfurt noch gegenüber. Nach einer knappen halben Stunde sind noch keine Tore gefallen. Beschämend sind die Vorkommnisse rund um die Drittligapartie zwischen Uerdingen und Hansa Rostock. Anhänger beider Fanlager waren schon vor der Partie aufeinander losgegangen. Es kam zu schweren Schlägereien, nach dem Spiel dann erneut. Eine Person stürzte auf das Gleisbett am Duisburger Hauptbahnhof und der Bahnhof musste zwischenzeitlich gesperrt werden.
Der Sport und auch das Unsportliche von Ina Karst und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.